Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute bin ich mit jemandem verabredet, den vielleicht der ein oder andere gar nicht kennt. Aber für den anderen ist mein Gesprächspartner heute das, was man unter einer Koryphäe versteht. Ich bin nämlich mit Michael Konrad verabredet. Hallo Michael.
Hallo Heiko.
Michael, lass uns mal kurz für diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die dich vielleicht nicht kennen, mal kurz sagen, wer du bist. Du bist schon, das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, schon ein bisschen länger im Geschäft, gell?
Ja, bin länger im Geschäft, aber jetzt teilweise aus dem Geschäft, was man so Werbung nennt und Marketing und so weiter. Wer bin ich? Also ich bin ein Flüchtling, der den es Richtung Westen getrieben hat. Und ich bin zuerst in Frankfurt hängen geblieben und dann in ganz Deutschland irgendwo gelebt die ersten Jahre von 52 bis 60. Dann eine Lehre als Industriekaufmann in Bad Reichenhall und dann war ich über ein paar kleine Stationen Verkäufer in einem in einer Großdruckerei, die bei Stuttgart etabliert war, Drescher Metzler Paragon. Und dann gab es dieses Fußballspiel Deutschland-England, das Endspiel um die deutsche Weltmeisterschaft, um die Weltmeisterschaft, nicht die Deutsche. Die Deutschen haben es nicht gekriegt. Und dieses Spiel ging 2,04 aus. Und 2,04 bedeutet, ich bin mit Trunkenheit am Steuer erwischt worden und habe meinen Führerschein verloren, somit auch meinen Vertreterjob. Und bin dann in andere Bahnen gekommen, habe dann irgendwann mal einen Comedy-Film geschrieben, den ich einem Freund zeigte. Und der las ein paar Seiten und sagte, hey, du solltest Texter werden. Also wusste gar nicht, was Texter ist. Und sagte dann, ja, ich besorge mal ein Gespräch mit dem Textchef von Young & Rubicam. Was er gemacht
hat. Das war mal eine Agentur, eine ganz bekannte Agentur in Frankfurt, muss man für die noch jüngeren Kollegen sagen und Kolleginnen.
Ja, das war damals mit DDB die zwei führenden Kreativagenturen in Deutschland. Und das war natürlich auch mein Glück, dort auch einen Job zu bekommen zu haben. Und kuriose Dinge waren dann in der Entwicklung und der mich reingebracht hat, war der Walter Lürzer. Wir sind dann zusammen zu Ogilvy gegangen, waren dann beide Kreativdirektoren dort. Und dann haben wir uns selbstständig gemacht, haben TBWA in Deutschland aufgebaut, haben es nach zwei erfolgreichen Jahren, muss man sagen, verlassen und nochmal unsere eigene Agentur aufgebaut, die wir dann 1980 gemerged haben mit Leo Benet. Und 86 meinte Leo Benet, dass ich die Agentur zuerst international und dann weltweit kreativ führen sollte. Was ich gemacht habe, bin dann in Chicago gewesen, 15 Jahre, das von dort aus gemacht. Und dann 2002 bin ich ins Retirement gegangen. Wir hatten dann in den letzten 5 Jahren 27 Agenturen, die Agentur des Jahres wurden, haben wir durch ein gewisses Programm eigentlich erreicht. Wir waren globale Agentur des Jahres von Advertising Age und wir waren auch im Gun Report die meist ausgezeichnete Agentur der Welt. Und so kam es, dass ich dann einen Anruf bekam von Sebastian Turner, vom Art Directors Club. Er war damals der Präsident und er meinte, dass ich helfen kann, die deutsche Werbung auch so ein bisschen zu unterstützen. Und im Gespräch habe ich gefragt, um was geht's denn? Ja, wir wollen eine Schule, denk mir an eine Schule für den Nachwuchs. Und ich habe dann kurioserweise gesagt, für Nachwuchs, das halte ich für einen Blödsinn, weil wenn du was verbessern willst in Deutschland, dann die Chefkreativen, die müssen einfach ihren Laden führen können. Mhm. Und was eben meistens nicht der Fall ist. Na, dann wurde ich gefragt, ob ich mal ein Curriculum schreiben kann für so eine Schule. Das habe ich getan. Und daraus ist die Berlin School of Creative Leadership entstanden, die ich dann 17 Jahre geführt habe. Und im 2020, im März oder so, habe ich sie dann an unseren akademischen Partner Steinbeis übergeben. Und dann kam die Pandemie. Und das ist natürlich für die Schule, wie ich sie aufgebaut habe, interdisziplinär, alle kreativen Industrien in einem Klassenraum. Und weltweit, wir hatten Teilnehmer von über 60 Ländern, an die 500 Personen haben ein Executive MBA abgeschlossen. Und ja, und ich bin da jetzt raus und hier und da mache ich noch eine Beratung für ein, zwei Firmen und habe Spaß und kümmere mich um meine Familie.
Na, wunderbar. Das war hier jetzt ein langer Bogen. Wenn wir davon sprechen, dass du in Rödelheim eine Agentur hattest und gleichzeitig sozusagen für das kreative Geschäft weltweit von Elliot Burnett verantwortlich war und diese Agentur in Frankfurt hieß Michael Conrad Leo Burnett, dann war das ja durchaus, wenn ich richtig informiert bin, bitte korrigiere mich, jetzt nicht so ganz war das ja durchaus außergewöhnlich, dass man es erlaubt hat, dass zum Beispiel dein Name in der Frankfurter Agentur in Rödelheim aufgetaucht ist. Oder bin ich da falsch informiert?
Ja, nicht falsch informiert, aber die Agentur hat auch den Namen Leo Burnett und den gab es gar nicht mehr. Der war gestorben. Ja, also warum soll man nicht gewisse Namen an der Tür haben, die für was stehen und nach denen man arbeitet?
Wie kam es eigentlich dazu, dass man gesagt hat, wir reden jetzt mal mit diesem Michael Conrad von Leo Burnett Seite und gucken mal, was wir da zusammen tun können?
Das ist eigentlich nie so richtig geklärt worden. Also ich weiß, dass der damalige CEO mich eigentlich irgendwie ausgeguckt hat, um später auch der CEO der Firma zu sein. Allerdings er und der Creative Chairman, als ich rüberkam nach den USA, sind die ins Retirement gegangen. Ne? Die waren irgendwie überarbeitet. Und dann hat sich die Firma ein bisschen anders entwickelt. Und wie kam das? Wir waren in Deutschland, also 78 gab es eine Untersuchung vom Kontakter. 50 Agenturen, 50 größten Agenturen in Deutschland, wurden 2500 Unternehmen befragt, über verschiedene Dimensionen. Da waren zwei kreative Dimensionen dabei, also wer macht die spektakulären kreativen Arbeiten? Wer ist gut in kreativer Strategie? Und dann so ein dynamisches Management. Also das waren drei von vielleicht acht verschiedenen Charts. Und interessanterweise waren wir mit Abstand über der idealen Agentur die Nummer eins in jedem Fall. Lürzel Conrad war die Nummer eins nach 3 Jahren Existenz. Jetzt muss man natürlich noch sehen, dass wir vorher TBWA sehr erfolgreich etabliert hatten und davor bei Young & Rubicam und bei Ogilvy ziemlich spektakuläre Kampagnen gemacht haben, wie Lufthansa, Vasa. Wir haben damals auch Vichy positioniert als die Apothekenkosmetik. Die wollten in Drogerien gehen. Heute sind sie ja die Apotheken. Verschiedene Sachen, die uns die Kompetenz gegeben haben, da die Nummer eins zu sein. Ne?
Wie war denn, hast du denn einen Gegensatz gesehen zwischen dem beschaulichen Rödelheim und Chicago dann später?
Nicht so sehr, weil so wie in Rödelheim als in Chicago sind die Leute eben sehr fokussiert gewesen, Besonderes zu machen. Vielleicht was natürlich sehr überraschend war, wie menschlich sich die Leute um uns gekümmert haben als Familie. Also die haben uns zum Baseball mitgenommen, zum Basketball und nachmittags eingeladen. Es gab kein Thanksgiving, ohne dass wir nicht irgendwo eingeladen gewesen wären. Und also da war eine Wärme und eine Herzlichkeit. Und ich finde also, unsere Agentur in Deutschland hatte sehr viel, war schon tough, aber viel Herzliches. Wir haben Frühstück serviert, waren, glaube ich, die erste Agentur, die sowas überhaupt gemacht hat.
War immer zu spät dafür, ja.
Ja, freitags ein Abschlussessen und ein Trinken und Musik gemacht und so weiter. Also da ist schon was zusammengewachsen. Und was eben auch interessant ist, also wenn man kreative Höchstleistungen, also einen Standard setzen kann in seiner Industrie und so weiter, die besten Leute gehen nicht weg und tolle Leute kommen dazu. Und das ist eigentlich... Ja, es ist ein People-Business und Hochleistungskreative sind eben ja speziell und manchmal gibt ja Introvertierte, gibt Extravertierte, es gibt Eigenbrötler, es gibt Leute, die eben immer wieder die Ansage machen und so weiter, ja. Aber es ist ein wunderbares Environment eigentlich. Und man kann sehr viel lernen von den unterschiedlichen Typen. Und am Ende kommt es ja darauf an, auch sagen wir, mit den Aufgaben, die ich übernommen habe, wie die Menschen geführt werden und wohin sie geführt werden.
Was meinst du damit genau? Wohin und wie Menschen geführt werden?
Sechs Dinge sind eigentlich sehr wichtig, nach meiner Einschätzung. Wohin soll die Reise gehen? Wohin führst du dein Unternehmen oder dein Projekt, dass es eben kompetitiv ist und finanzierbar ist aufgrund der Mittel, die du hast, aber auch aufgrund der Mittel, die du durch Kooperationen und durch Networking und so weiter erreichen kannst. Das ist eben mehr ein kreativer Marketing-Approach schon mal. Dann eben die Kunden und die Partner führen und nicht nur geführt werden. Großartigkeit oder?
Ganz kurz nochmal. Kunden führen hört sich ja relativ leicht an. Ich stimme dir grundsätzlich zu. Aber in Zeiten, und das ist sicherlich eine Änderung, die es in deiner Zeit noch nicht so intensiv gab, wo auch der Einkauf gerade eine ganz wichtige Rolle spielt und Entscheidungsprozesse auch nicht immer ganz eindeutig sind, ist es ja nicht so einfach zu sagen, wir führen jetzt mal den Kunden.
Ja, das ist nie einfach, weil man hat dann immer irgendwelche administrativen Sachen im Wege oder Finanzleute im Wege. Und ich meine, in den Agenturen ist ja Verheerendes passiert. Ne? Sagen wir, den größten negativen Effekt war die Trennung von Media. Ne? Dass eben jetzt ne, die Mediaabteilung oder vielleicht ist sie auch schon eine selbstständige Firma, die haben ja die Macht über das Geld und dann die Restagentur ist dann eine Kreativagentur, ne? Und die macht dann die Kampagnen, muss die Stunden rechtfertigen. Also da kann ich dir ein Beispiel sagen aus Deutschland. Das ist geschehen in München und zwar bei Heyer & Partner. Der Chefkreative von Heyer & Partner, der hatte damals an einem Briefing gearbeitet, das vom Kunden kam, ja, natürlich, von McDonald's. Und zwar hatten die Probleme über Sauberkeit der Läden, gesundes Essen und so weiter, wurden die, sagen wir mal, aus den Fugen gerissen von der Presse und so weiter. Ja, und dann haben die eben ein Briefing gegeben, da eben eine Kampagne dagegen zu machen. Ja? Und Norbert Herold, der Chefkreative, der eben die Erfahrung hatte, auch im Marketing, dass das, sagen wir mal, ein Briefing ist, das nach hinten losgehen kann. Weil der Shitstorm, der kam von vorne. Ja, wie löst man den Shitstorm? Und in der Kommunikation bei solchen Dingen ist es eben wichtig, nicht zu vergessen, wie geht's den eigentlichen Kunden, also die jeden Tag dahin gehen. Ne? Also hat er gesagt, ihr habt das falsche Briefing, die falsche Zielgruppe. Zielgruppe müssen einfach, die Leute müssen bestätigt werden, die jeden Tag hingehen und ihre Burgers dort essen. Und dann kam er mit einer Zeile, I'm loving it. Mhm. Ja, ich liebe es. Und das war dann seine Lösung. Und dann hat nach meinem Wissen Heyer & Partner für 8 Stunden Honorar verlangt. Ja, okay. Und Heyer & Partner gibt es heute nicht mehr. Aber die haben ein Problem gelöst, was seit 22 Jahren läuft. Ich glaube, das war 2002. Seitdem läuft dieser Claim und die ganze Werbung ist darauf aufgebaut. Ja? Und das ist einfach, es wird nicht, in den meisten Fällen nicht honoriert. Ja? Und deshalb ist die Kunden führen, ist absolut paramount. Ja? Ich muss einfach den Kunden führen können und dazu gehört Vertrauen, dass der Kunde eben mir zuhört. Dazu gehört, dass ich mit den CEOs rede und mit dem Vorstand rede und nicht nur mit dem Werbeleiter und irgendwas vorschlage, was dann durch die Hierarchie laufen muss. Das ist, und einige Agenturen in Deutschland, also nimm Jung von Matt oder nimm Heimat, TBWA und so weiter. Ich meine, was die für Hornbach machen und verschiedene andere Sachen, ist allererste Sahne. Und das, da ist eben Führung von Agenturseite.
Naja, also es gibt doch sicherlich Führung von Agenturseite, Dinge vorzuschlagen, die irgendwie mutig sind. Aber es gibt natürlich, und das weiß man als Agentur natürlich auch die, auch auf der Kundenseite dann eben Menschen, die für diese Dinge offen sind. Ja? Deswegen kann ich sie ihnen ja vorschlagen. Und ja. Diesen Claim I'm loving it für 8 Stunden abzurechnen ist ja, macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber kann ich auch nur deswegen tun, weil ich als Agentur mich dann vielleicht nicht getraut habe zu sagen, welchen Wertzuwachs hat denn ein solcher Claim für euch?
Richtig, ja. Und ich meine, ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten wunderbare Kunden und wir hatten Kunden, wir wurden gut honoriert. Wir haben uns eben auch um mehr gekümmert als nur um Claims. Und die meisten Agenturen leiden unter diesem Bruch und dass sie nicht mehr oder die Kreativagenturen nicht mehr die Ohren der Vorstände haben, ja, die vielleicht auch gar nicht so an der Werbung interessiert sind, keine Ahnung. Aber einige Kunden, nimm Nike, ja, nimm Apple, also nimm den neuen Weihnachtsspot von Apple, ja. Das ist einfach eine Granate, fuzzy feelings, ja. Das ist
Michael, so, was mache ich denn dann bitte, wenn ich den Eindruck habe, ein Kunde hat eben nicht die Offenheit und ich kann dort eben nicht mit dem, oder ich kann dort maximal mit dem Marketingleiter reden, der eben nicht so viel zu sagen hat, dann ist es ja mit der Führung eher so ein Wunschgedanken, oder nicht?
Nein, es ist nie ein Wunschgedanke, ja, weil man muss eben auch mal zur richtigen Zeit das Richtige machen. Ja, also ich kann dir ein paar Dinge erzählen, ja, wie zum Beispiel Carlos Guterres hat von Arne Langbo den CEO-Job übernommen bei Kellogg. Mhm. Er hat eine tolle Präsentation zu den Analysten gegeben in New York und wir haben ihn eingeladen. Ja, weil der gab die Präsentation und der Stock, der stieg. Wir haben ihn eingeladen, er soll uns die Präsentation geben. Der gibt uns die Präsentation und ja, ich gucke mir das Ding an, eine wunderbare Präsentation, voller Energie, voller Zuversicht und so. Ne? Und ja, und aus dem Nachbarzimmer konnte man schon das Mittagessen riechen und wir haben abgeschlossen die Präsentation und er hat da seine Papiere in seine Tasche gesteckt und dann habe ich so oft mal Columbo gespielt. Dann sag, hey Carlos, ich habe noch eine Frage.
Und du hast das Zuschauer an der Tür gestanden.
Ja, da war natürlich Ruhe im Raum, sondern jetzt hat er schon wieder mal eine Frage und so. Ja, was ist denn deine Frage, Michael? Na, habe ich gesagt, naja, hast du dir schon mal überlegt, Copy-Tests mal für ein Jahr stillzulegen und keine mehr zu machen? Sagt er, wieso? Warum fragst du das? Und er sagt, naja, du hast einen sehr ambitionierten Plan hier, aber die besten Leute bei uns, die arbeiten lieber für Heinz, für United Airlines, für McDonald's und so weiter. Aber die arbeiten nicht mehr für dich. Die besten Sachen, die sind zu Tode getestet und die sind in irgendwelchen Schubladen. Ja? Und diese blöden Kommunikationstests machen halt Kreationen, die neben der Norm ist oder weiter weg der Norm, machen sie kaputt, die gewinnen nicht. Ja? Nimm doch zum Beispiel, ich habe gesagt, ein Test, den du machen kannst, ist zum Beispiel für Kellogg Special K, ja, dann kannst du mal herausfinden, ob Frauen ihr abendliches Essen substituieren mit a bowl of Kellogg Special K. Ob sie das machen über 2-3 Wochen und dann unter dem Versprechen, dass sie 2-3-4 Kilo abnehmen. Das kannst du testen, aber dann teste doch nicht die Kommunikation, die wir darauf machen. Oh, okay, sagt er. Ich glaube, ich mache diese Tests, weil ich meinen eigenen Leuten nicht traue, sagt er, gab er von sich. Ne? Sag mal, kann ich die Leute sehen, die nicht mehr für mich arbeiten wollen? Aber selbstverständlich, nächste Woche, selbstverständlich. Eines der nächsten Spots, die ich gesehen habe, war dann The Girl of Ipanema für Kellogg's Special K. Ja? So, man muss eben auch mal seine Shots. Ich kann dir ein anderes Beispiel nennen. Ja? Wir haben Fiat bekommen und nach 9 Monaten etwa hörte ich, dass die bereits mit einer anderen Agentur reden. Mhm. Was machst du da? Na, wir waren 2,5 Jahre auf dem Markt. Ja, ich habe das Telefon ergriffen und habe Dr. Camerana angerufen in Turin. Und das war der Marketingchef, Neffe von Agnelli. Da habe ich gesagt, Dr. Camerana, es tut mir leid, was ich Ihnen jetzt sagen muss, aber wir möchten den Vertrag kündigen. Sagt er, was? Ja, sagt, bevor Sie uns feuern, feuern wir Sie. Wie, was, wo? Ja, und dann habe ich erklärt, dass ich gehört habe, dass sie bereits versuchen, mit einer anderen Agentur irgendwie in die Gespräche zu kommen. Und wenn sie uns feuern, sind wir weg vom deutschen Markt. Fiat feuert Lürz und Konrad. Ja, stellt euch das mal vor in der Presse. Macht uns kaputt. Wir sind gerade am Anfang. Ne? Ja, können Sie nach Turin kommen? Ja, sofort. Okay, haben wir einen Termin ausgemacht. Wir kamen nach Turin, Lürz und ich. Kam in den Raum, da war Dr. Santarelli, das war der Deutschlandchef, und der Herr Richter, das war der Werbemarketingchef, saßen da mit Dr. Camarana, und wir haben uns begrüßt und so weiter. Und die erste Frage, die der Camarana stellte an Dr. Santarelli, sagen Sie mal, stimmt das, dass wir in dieser kurzen Zeit, wo wir mit Lutz bereits versuchen, mit einer anderen Agentur irgendwie zusammenzuarbeiten. Stimmt das? Ja. Der Dr. Santarelli, ein bisschen dickleibig, ja, faltet die Hände und sagt, it's true. Okay, sagt er, könnt ihr uns mal ein bisschen alleine lassen? Setzt euch mal da draußen hin. Wir müssen hier reden. Na? Nach 5 Minuten haben sie uns reingeholt, sagt er, Dr. Camarana, if we would promise that we never ever again would do such a thing, would you continue working for us? Of course. Okay, then we can go and have lunch. Ja? So, das war's. Das war, wir hatten damals nur den Deutschland-Etat. Bis heute hat Leo Burnett weltweit Fiat. Ja, ich habe dann in den anderen Märkten die CEOs kennengelernt und so weiter. Ja, aber ich meine, man muss auch, und das sind nicht die einzigen Beispiele, ja, das ist auch irgendwo, ist man selbst ein Unternehmen und das muss man führen und man kann nicht alles mitmachen, auch im Interesse der Kunden. Man muss offen sein, ja, man muss ein Partner sein. Ja. Und dazu gehört eben auch, dass man seine eigene Expertise spielen lässt und eben auch nach vorne schreitet.
Sag mal, wie kam es denn eigentlich zum, ihr habt ja von Philip Morris den unter anderem den Marlboro-Etat bedient. Wir werden jetzt nicht über Raucherkampagne oder was auch immer sprechen, aber wie kam es denn dazu, dass einmal der Marlboro-Mann auf dem Markt war?
Naja,
der Marlboro-Cowboy, meine ich, Entschuldigung.
Es war ganz einfach. Wenn ich weltweit für etwas verantwortlich bin, dann brauche ich auch ein paar Gründe, warum ich in diese einzelnen Büros gehe. Ja? Und ein Grund ist, dass ich für verantwortlich bin für 1-2 Firmen. Und das war damals für Philip Morris und für Procter & Gamble. Mhm. Ja, diese 2 Firmen hatte ich, wo immer ich hingefahren bin, habe ich ja mich dann lokal auch mit den Kunden unterhalten und so weiter und habe dann eigentlich auch so festgestellt, dass nicht nur Procter & Gamble und Philip Morris, auch andere Kunden lokal mit uns gar nicht gerne arbeiten wollten. Mhm. Aber es gab einen weltweiten Vertrag, die mussten mit uns arbeiten. Mhm. Ja, aber in vielen Ländern gab es Glamour-Agenturen, mit denen die gerne gearbeitet hätten. Das war ihnen nicht möglich.
Ja? Ist ja jetzt auch ein Phänomen, was man heute noch findet, ne?
Ja, ja, klar. Ne? Und so, und das hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, was muss denn unser Ziel sein für die Zukunft? Ja, wir müssen eine Glamour-Agentur in jedem Land, wo wir sind, arbeiten. Ja, und dann haben wir ein Meeting gemacht, ein 3-Tage-Meeting, oben stand, wir werden Agentur des Jahres. Da haben wir ein Programm gemacht, ja, über die ersten 1,5 Tage hat keiner geglaubt, dass wir das schaffen können. Und dann haben wir Ideen gesammelt und dann hatten die Mitarbeiter die Ideen in der Zukunft der Agentur. Und wie ich vorhin schon ansprach, 27 Agenturen von uns waren Agentur des Jahres mindestens einmal. Viele andere waren Runner-up oder so. In England wurden wir nicht Agentur des Jahres, weil Agentur des Jahres kriegst du aus zwei Gründen. Nicht nur, dass deine Arbeit national besprochen wird oder international als Standardsetting besprochen wird, sondern du hast auch Kundenzuwachs. Und das war in England nicht so der Fall. Ja? Wir hätten damals ein paar Kunden mehr brauchen können. Ne?
Entschuldigung, Michael, meine Frage war die, wie es zum, vielleicht willst du es ja noch sagen, wie es zum Marlboro Cowboy kam?
Das war 1954. Und zwar passierte Folgendes. Philip Morris hat Leo Burnett besucht. Und weil Leo Burnett hatte, war sehr erfolgreich, sehr guten Namen, ja, Midwest. Und da kamen die und hatten eine Schachtel, eine Flip-Talk-Box von Landor. Und haben gefragt, ob Leo Burnett den Job übernehmen wollte. Und das war an einem Freitag. Und die Story war jetzt folgende. Der Leo muss wohl gesagt haben, okay, lass uns mal über das Wochenende darüber nachdenken, ob wir die Aufgabe übernehmen oder nicht. Und geh mal ins Streik, wir besorgen dir dann ein Zimmer. Und am Montag haben wir ein Meeting. So, und das Wochenende sind sie auf seine Ranch gegangen, ein paar Leute. Und dann haben sie gesagt, okay, also, es geht um eine Filterzigarette. Und Philip Morris sagte, die haben 52 Patente, dass eben der Filter mehr Geschmack durchlässt und dass eben ein Mann die Zigarette vielleicht einer Winston bevorzugen könnte. So, die Leute haben, Winston war damals die Nummer eins, war wahrscheinlich eine der wenigen Filterzigaretten und das lief nicht besonders. Ne? Das war ein stagnierender Marktanteil. Ja? Und das größte Problem war natürlich sehr schnell zu identifizieren, Männer wollten keine Filterzigaretten rauchen. Ja, die wollten eben eine Strangzigarette. Das war ihnen nicht männlich genug. Also hat die Agentur gesagt, ja, wenn wir dann eben uns positionieren als die männlichste Zigarette, ja, hier geht's wieder mit der Positionierung los, ne, dann über die Zeit, wenn wir das gut kommunizieren, werden die Männer schon, sagen wir mal, von einer Strangzigarette auf eine Filterzigarette wechseln. Ja. Dann lag zufällig ein Live-Magazin da. Und auf der Titelseite war ein Cowboy drauf. Mhm. Da haben die Titelseite weggerissen, haben drüber geschrieben, New from Philip Morris. Unten Filter, Flavor, Flip, Top, Box. Ja, you get a lot to like und die Chuckle drunter. Ne? Und dann haben sie noch ein paar Anzeigen entwickelt und da war der Cowboy schon etabliert. Da haben sie aber gesagt, okay, wir nehmen einen Cowboy, wir nehmen einen Seemann, wir nehmen einen Flugzeugpiloten, wir nehmen einen Construction Worker. Mhm. Dann haben sie die Wrist, auf die Rückhand ein Tattoo drauf gemacht, um eine charmante Vergangenheit, eine männliche Vergangenheit irgendwie zu kommunizieren. Und das war dann die Struktur. Dann war die Schachtel da und die Schachtel von Landor, die hatte rote Streifen. Ja, da gibt's ja dieses Dreieck, dieses schöne Eck, ja. Aber da waren rote Streifen, ne? Und da hat der Leo angeblich gesagt, hat einen Filzschreiber genommen, einen roten, und hat das zugemacht, solide gemacht, zu sagen, also, das sieht zu modisch aus, das machen wir mal zu. Und dann steht da Marlboro, und dann hat er das L von Marlboro verlängert und das B verlängert und hat gesagt, okay, ich glaube, wir nehmen den Job. LB, jetzt ist Leo Burnett drin im Marlboro, ja, machen wir. Ne? Und am Montag haben die Kampagne vorgestellt. Der Kunde hat sie sofort gekauft und dann vergingen nur ein paar Wochen, dann waren die in Bars schon die Nummer eins gerauchte Zigarette von Männern. Ne? Und interessanterweise, so jetzt über die Zeit, also als ich mich da verabschiedet habe, waren mehr Frauen die Raucherinnen oder die Nutzerinnen von Marlboro als Männer. Ich glaube, über also 52%. Und das hängt eben auch mit der männlichen Positionierung zusammen und irgendwas mit Emanzipation. Ne? So.
Wie guckst du denn als letzte Frage, wie guckst du denn heute auf Agenturen wie Leo Burnett? Hast du irgendwie eine Träne im Knopfloch, dass da dein Name nicht mehr steht? Oder wie gehst du damit um?
Nein, überhaupt nicht. Ja, das ist für mich abgehakt, die ganze Geschichte. Genauso wie die Berlin School abgehakt ist. Ja, das ist gemacht. Und warum soll mein Name da stehen? Ich habe da nichts mehr zu tun. Und Leo Burnett, wir haben ja nicht dann meine Philosophie genommen, sondern Leo Burnetts Philosophie. Und ich habe da sehr viel gelernt von dieser Philosophie. Ne? Zielsetzung, ja, superior advertising, überlegene Kommunikation, überlegene Werbung. This is to be advertising that is so interrupting, so daring, so fresh, so human, so well focused and so believable that at one and the same time it will build a quality reputation over the long haul as it produces sales in the immediate present. So aber wenn du jetzt die einzelnen Dinge rausnimmst und so weiter, dann kannst du sehr gut konzeptionell arbeiten. Ich habe es dann umgedeutet in innovative Strategie, weil du brauchst einfach, wenn du Innovation erreichen willst für deinen Kunden, damit er oder sie oder die Marke einen neuen Standard setzen kann innerhalb der Kategorie, aber auch einen neuen Standard in der Kommunikation, dann brauchst du Innovation in der Strategie. Und Innovation, und das sollten sich die Deutschen eigentlich mal überlegen, die verwechseln nämlich Erfindung mit Innovation. Ja? Man denkt, Deutschland ist innovativ. Nein, es ist nicht innovativ. Deutschland ist erfinderisch. Und das Problem mit dem Erfindertum ist, dass die Erfinder, die was erfunden haben, das nächste erfinden wollen. Aber zu wenig kümmern sich um die Implementation dieser Erfindung. Und Innovation findet erst statt, wenn Menschen praktisch Gelerntes ablegen und Neues lernen und neues Verhalten adaptieren. Das ist dann Innovation. Und in Deutschland sollte an den Wirtschaftsminister, ja, Herr Habeck, es geht nicht um Fraunhofer und Max Planck in Deutschland, sondern um Fraunhofer 2 und Max Planck 2, die sich um die Implementation der Sachen kümmern. Nimm ein Beispiel noch schnell, das ist MP3 oder MP4, MP3. Fraunhofer hat es erfunden. Ja, wer hat ein Geschäft draus gemacht? Mhm. Apple. Ja, Apple hat dann eben iTunes erfunden und war dann plötzlich im Musikgeschäft. Ja, und so funktioniert die amerikanische Industrie. Die nehmen von überall die Ideen. Selbst das iPhone wurde in Japan erfunden von Dentsu. Ja, und ich habe einen wunderbaren Insight. Wir waren vor fünf Jahren waren wir in Kyoto in einem Hotel namens Tavaraya. Und in diesem Hotel aßen wir bei Freunden im Zimmer und da war ein Bett drin in dem Zimmer. Ich sage, wieso ist denn hier ein Bett? Also in unserem Zimmer ist kein Bett. Wir schlafen traditionell auf dem Fußboden. Ja, sagt er, in allen anderen Orten. Das ist das einzige Zimmer, wo ein Bett drin ist. Und das hat ein amerikanischer Geschäftsmann zwischen 2004 und 2006 gemietet. 2,5 Jahre. Der kam rein, raus. Ja, was hat der da gemacht? Ja, Als ich 1999, wir hatten eine Relationship mit Denso in Tokio war, gingen wir Mittagessen, da sagte einer der Mitarbeiter, hier in diesem Hochhaus sind 1100 IT-Leute beschäftigt. Was machten wir mit 1100? Ja, das können wir nicht sagen, aber in 2 Jahren oder so werden wir es sagen können. 2001 haben die Internetfähigkeit des mobilen Telefons gelauncht. Denso. Gegenüber vom Tavaraya, schräg gegenüber in Kyoto, ist ein Geschäftshaus. Was steht da? Denso. Und auf der anderen Ecke ist ein Steingarten. Er war ja ein Zen-Student. Ne? Und da hat er eben sich die Unterlagen, die ganzen Researches und so weiter besorgt, die Denso hatte über die Entwicklung des mobilen Telefons. Und 2007 hat er es selber eingeführt. Ne?
Das heißt, du redest jetzt von Steve Jobs oder von wem redest du?
Von Steve Jobs, ja. Okay. Ja, das war der amerikanische Geschäftsmann, der das 2,5 Jahre gebucht hat. Ja. Ich hab mich dann selber auch in seinem Bett gesuhlt, natürlich.
Ja, lieber Michael, dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit und für deine Insights. Anders kann man das ja nicht nennen.
Sehr gerne, Heiko. Hat mich gefreut.
Wunderbar, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.